Spielgeräte, begrüßen euch mit dem Wochenspruch aus 1. Petrus 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Den Gottesdienst heute leitet Liane zwar von den Wemmenhofe und an der Orgel begleitet uns Lore Wortlin. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Wir wollen uns und unsere Gedanken in der Stille ordnen und vor Gott bringen. Und wir bekennen, dass unsere Hilfe im Namen des Herrn steht, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt das Werk seiner Hände. Meine Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Zu Beginn singen wir das Lied In der Stille angekommen. Thank you. Lasst uns gemeinsam beten. Treuer Vater im Himmel, in der Stille angekommen, werden wir ruhig zum Gebet. Wir treten in Demut vor dein Angesicht. Du hast uns den Weg des Lebens gezeigt. Aber wir bekennen, wie schwer es uns fällt, deine Weisungen anzunehmen. Du hast uns gerufen, aber wir haben so oft nicht auf dich gehört. Deine Herrlichkeit ist erschienen, aber wir waren nicht selten blind oder abgelenkt. Du hast deine Hand nach uns ausgestreckt, aber wir sind zurückgewichen. Wir haben viel empfangen und wenig gedankt. Wir bitten dich, vergib uns unsere Schuld. Vergib uns, wo wir Zeit vergeudet und unsere Gaben missbraucht haben. Vergib uns, wo wir Verantwortung abgelehnt haben. Vergib uns, dass wir andere so wenig von deiner Liebe haben spüren lassen. Und wir bitten dich, erbarme dich. Nimm unsere Sünde von uns, wenn wir nun diesen Gottesdienst feiern und dich preisen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Als Weisung hören wir heute die Fragen 29 und 31 aus dem Heidelberger Katechismus. Und danach singen wir die 4 Strophen von Psalm 99.
Frage 29. Warum wird der Sohn Gottes Jesus, das heißt Heiland, genannt? Weil er uns heilt von unseren Sünden und weil bei keinem anderen ein solches Heil zu suchen noch zu finden ist. Frage 31. Warum wird der Christus, das heißt Gesalbter, genannt? Er ist von Gott, dem Vater, eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesalbt zu unserem obersten Propheten und Lehrer, der uns Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart, und zu unserem einzigen hohen Priester, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und uns alle Zeit mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt, und zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält.
Wir wollen Gott um seinen Heiligen Geist bitten. Ewiger, dreieiniger Gott, als unser himmlischer Vater hast du uns erschaffen. In deinem Sohn Jesus Christus hast du uns erlöst und dein Heiliger Geist möchte uns heiligen. Wir bitten dich, erleuchte uns, dass wir das Geheimnis deines Wesens erkennen. Erleuchte uns, dass unser Glaube erweckt und bewahrt werde, bis wir deine Herrlichkeit in Ewigkeit schauen dürfen. Denn du, Gott, du lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Halleluja. Amen. Als Schriftlesung hören wir den ersten Teil des Gleichnisses vom verlorenen Sohn, beziehungsweise besser gesagt, das Gleichnis vom barmherzigen Vater und seinen zwei Söhnen. Lukas 15, Vers 11 bis 24. Und im Anschluss singen wir die Strophen 1 und 2 von Psalm 91.
Jesus erzählte weiter: Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zum Vater: Vater, gib mir meinen Anteil am Erbe. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den Söhnen auf. Ein paar Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld. Dann zog er in ein fernes Land. Dort führte er ein verschwenderisches Leben und verschleuderte sein ganzes Vermögen. Als er alles ausgegeben hatte, brach in dem Land eine große Hungersnot aus. Auch er begann zu hungern. Da bat er einen der Einwohner des Landes um Hilfe. Der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er wollte seinen Hunger mit dem Schweinefutter stillen, das die Schweine fraßen. Aber er bekam nichts davon. Da ging der Sohn in sich und dachte: Wie viele Arbeiter hat mein Vater? Und sie alle haben mehr als genug Brot. Aber ich komme hier vor Hunger um. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Nimm mich als Arbeiter in deinen Dienst. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Sein Vater sah ihn schon von Weitem kommen und hatte Mitleid mit ihm. Er lief seinem Sohn entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Aber sein Sohn sagte zu ihm: Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Holt schnell das schönste Gewand aus dem Haus und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Sandalen für die Füße. Dann holt das gemästete Kalb her und schlachtet es. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn hier war tot und ist wieder lebendig. Er war verloren und ist wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern.
Thank you.
In der Predigt beschäftigen wir uns heute mit Absalom. In vielen alten Kinderbibeln wird diese Geschichte noch erzählt, aber in den neueren wird Absalom längst nicht mehr überall erwähnt. Ist die Geschichte zu komplex, vielleicht auch zu grausam? Absaloms Geschichte ist vielleicht auch uns gar nicht mehr so geläufig. Und auch ich wurde in einem Artikel darauf aufmerksam und musste erst einmal die Bibel zur Hand nehmen, um mir die Geschichte wieder richtig vor Augen zu führen. Also verschaffen wir uns auch heute gemeinsam einen Überblick. Absalom war ein Mann, den man nicht übersehen konnte. Er war Sohn von König David. Und die Bibel erzählt ausdrücklich, dass es in ganz Israel keinen gab, der wegen seiner Schönheit so berühmt wurde wie er. Sein Haar, seine Erscheinung, sein Auftreten. Absalom hatte alles, was ein künftiger König brauchen würde. Aber hinter dieser glänzenden Fassade lag eine Familie voller Verletzungen. Absaloms Schwester Tamar wurde von ihrem Halbbruder Amnon vergewaltigt. Und Absalom wartete 2 Jahre lang, 2 Jahre, in denen ihn diese Schandtat und deren Vergeltung beschäftigte. Und schließlich lud Absalom seinen Bruder Amnon zu einem Fest ein und ließ ihn töten. Das war natürlich verboten. Auch wenn Amnon ein Verbrecher war, war er doch Sohn des Königs und Absalom hatte nicht das Recht, selbst Hand an seinen Bruder anzulegen. Und von diesem Augenblick an war Absalom also ein Flüchtling. Er floh vor seinem Vater David und lebte 3 Jahre im Exil. David, der Vater, trauerte um seinen Sohn Amnon und gleichzeitig sehnte er sich nach seinem geflohenen Sohn Absalom. 2 verlorene Söhne. Schließlich durfte Absalom nach Jerusalem zurückkehren, aber die Beziehung zwischen Vater und Sohn blieb zerbrochen. Absalom lebte zwar in Jerusalem, aber ganz in die Nähe des Vaters kam er nicht. Wirklichen Zugang zu seinem Vater erhielt er nie mehr. Die Distanz blieb. Und Absalom, der begann sich selbst zum König aufzubauen. Er stellte sich jeden Morgen an das Tor Jerusalems. Wenn Menschen zum König wollten, um Recht zu bekommen, sprach er sie schon vorher an. Er hörte ihnen zu, zeigte Verständnis und sagte sinngemäß: Wenn ich doch Richter im Land wäre. Und so gewann er die Herzen der Menschen, nicht mit Gewalt, aber mit Aufmerksamkeit, mit einem offenen Ohr, Verständnis für die Probleme der Leute. Und irgendwann kommt der entscheidende Moment. Absalom erprobt den Aufstand, ging nach Hebron, ließ im ganzen Land ausrufen: Absalom ist König geworden. Menschen schlossen sich ihm an und die Bewegung wurde so mächtig, dass David Jerusalem verlassen musste. Nun floh also der König vor seinem eigenen Sohn. Absalom übernahm den Palast seines Vaters. David war weit weg vom Thron und Absalom schien seinem Ziel ganz nah, König über Israel zu werden. Aber David war nicht bereit, gegen seinen Sohn um jeden Preis Krieg zu führen. Er gab seinen Heerführern einen besonderen Befehl. Geht behutsam mit Absalom um. Ich lese den ersten Teil des Predigttextes, 2. Samuel 18, die Verse 5 bis 14. Der König, also David, befahl Joab, Abishai und Ittai: Passt auf, dass dem jungen Mann nichts passiert, dem Absalom. Alle Soldaten konnten den Befehl hören, den der König im Blick auf Absalom erteilte. Das hatte er allen Truppenführern so befohlen. So zog das Kriegsvolk gegen Israel ins Feld, um im Wald, und im Wald zu Ephraim kam es zur Schlacht. Davids Soldaten konnten das Heer Israels schlagen. Die Israeliten erlitten eine schwere Niederlage. An diesem Tag fielen 20.000 Mann. Der Kampf breitete sich dort aus, über das ganze unwegsame Gelände, und der Wald fraß an diesem Tag mehr Soldaten, als dem Schwert zum Opfer fielen. Plötzlich kam Absalom in das Blickfeld von Davids Soldaten. Absalom ritt auf einem Maultier. Das Maultier lief gerade unter einem großen Baum durch, der dichte Zweige hatte. Absalom war mit dem Kopf zwischen die Äste geraten und hing fest zwischen Himmel und Erde, denn das Maultier war unter ihm weggelaufen. Einer sah das und meldete es Joab. Achtung, ich habe Absalom gesehen, der hängt in einem Baum. Da sagte Joab zu dem Mann, der ihm Bericht erstattete: Sieh mal an, das hast du gesehen. Warum hast du ihn nicht dort gleich zu Boden gestoßen? Ich hätte dir dafür 10 Silbermünzen gegeben und einen Gürtel geschenkt. Der Mann entgegnete Joab: Selbst für 1.000 Silbermünzen, bar auf die Hand, hätte ich niemals Hand an den Sohn des Königs gelegt. Denn der König hat dir, Abishai und Ittai, in unserer Gegenwart befohlen: Bewahrt mir das Leben des jungen Mannes, des Absalom. Ich hätte also heimtückisch gegen ihn gehandelt. Doch dem König kann man nichts verheimlichen, du aber hättest dich aus der Sache herausgehalten. Da sagte Joab: Ich kann nicht noch mehr Zeit mit dir verschwenden. Dann nahm er 3 Spieße in die Hand, die stieß er Absalom mitten ins Herz, als er noch lebend im Geäst des Baumes hing. Absaloms Heer wurde also im Wald von Ephraim geschlagen. Absalom selbst ritt auf einem Maultier durch diesen Wald, und dabei verfing sich das lange Haar in den Ästen eines großen Baumes. Das Maultier lief weiter und Absalom blieb hängen. Joab, Davids Heerführer, hörte davon, und obwohl er wusste von Davids Befehl, dass Absalom verschont bleiben sollte, nahm er 3 Spieße und tötete Absalom. Als David, der in Jerusalem den Lauf der Dinge abwartete, als dieser von den Berichterstattern besucht wurde, fragte er nicht zuerst: Haben wir gewonnen? Er fragt: Geht es dem jungen Mann, geht es Absalom gut? Und als er erfuhr, dass Absalom tot war, brach der König zusammen. Ich lese den zweiten Teil des Predigttextes, 2. Samuel 19, Vers 1 bis 5. Der König zuckte zusammen, stieg hinauf in die Kammer über dem Tor und weinte. Während er hinaufstieg, rief er immer wieder: Mein Sohn Absalom, mein Sohn Absalom, ach, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Man meldete es Joab: Siehe, der König weint. Er trauert um Absalom. Und so kam es an diesem Tag, dass die Siegesfreude im ganzen Heer zur Trauer wurde. Denn alle hörten an diesem Tag davon, dass der König voller Schmerz um seinen Sohn trauerte. alle Soldaten schlichen sich an diesem Tag davon, als sie durch das Tor in die Stadt kamen. Sie schlichen sich davon, als müssten sie sich schämen, weil sie aus der Schlacht geflohen wären. Der König aber hatte sein Gesicht verhüllt und schrie laut: Mein Sohn Absalom, Absalom, mein Sohn, mein Sohn. Der König hat also seinen Thron behalten, aber seinen Sohn hatte er verloren. Soweit der Predigttext. Liebe Gemeinde, Geschwister im Glauben, drei wichtige Personen der Geschichte schauen wir uns genauer an. Zuerst natürlich Absalom. Man könnte sagen, er wäre in der heutigen Zeit der Mann, der auf TikTok, Insta, Snapchat unzählige Follower hätte. Millionen von Likes, Herzchen, Kudos, Daumen hoch würde er kassieren. Denn was ist dieser Mann beliebt? So hübsch, so stattlich, ja so königlich. Menschen sehen in ihm ein Vorbild, bewundern ihn, klagen ihm auch ihr Leid und bekommen das erhoffte Verständnis und Mitleid. Aber der Leser der Geschichte weiß auch, nichts Schlechtes ist dem Absalom fremd. Tief im Herzen ist er nicht der schöne Liebling der Nation. Eitel, hinterhältig, egoistisch und listig ist er. Stets auf sein eigenes Wohl aus, koste es, was es wolle. Er will König werden. Und dabei geht er buchstäblich über Leichen. Am liebsten auch über die Leiche seines eigenen Vaters David. Der zweite Darsteller in der Szene, Joab, durchschaut diesen Absalom ganz genau. Sieht, was der im Schilde führt. Joab, der denkt praktisch, pragmatisch, wirtschaftlich, wägt Kosten und Nutzen jederzeit sachlich ab. Also es kann schon sein, dass König David diesen Absalom schonen möchte. Aber was hätte das für Konsequenzen? Das geht doch nicht. Außerdem wäre das auch nicht wirklich gerecht. Absalom ist ein Straftäter, der getötet werden muss. Absalom verdient den Tod. Und dass man ihn unter einen Steinhaufen begräbt, ist genau richtig. Der Steinhaufen steht Symbol für die Steinigung von Straftätern. Wo im Alten Testament ein Steinhaufen als Grab benutzt wird, da weiß jeder, da liegt ein Verbrecher. Und da liegt Absalom genau richtig. Ist das, was wir heute hören, nicht genau Joabs Rede? Ich höre hier eine Stimme, die ruft: Selbstschuld. Und andere Stimmen: Die hat nie etwas beigetragen zur Gesellschaft. Jetzt muss sie mit den Konsequenzen leben. Dieser oder jener Betrüger, der müsste ins Gefängnis. Da gibt es kein Pardon. Es ist nur gerecht, dass die einen, also vor allem ich, mehr haben als die anderen, die ich ja eigentlich sowieso nicht so gern mag. Und hören wir nicht oft diesen schrecklichen Satz: Wenn an jeder an sich denkt, ist an alle gedacht. Wer kennt ihn nicht? Und wie oft hören wir nicht in Politik und Gesellschaft dieses: So geht das doch nicht, da kann ja jeder kommen. Stell dir vor, wir würden ja eine Ausnahme machen. Wo kämen wir denn dahin? Hört ihr auch Joab? Ich weiß gar nicht, ob die Absichten immer falsch sind. Joab ist ein geschätzter Heeresführer. Er hat nicht umsonst so viel Macht in Davids Königreich. Er ist zweifellos fähig und fachkundig. Er hat den Überblick. Er trifft vernünftige Entscheidungen. Aber Joabs Herz ist hart und kalt. Er sieht in Absalom nur die Gefahr, nicht den Sohn Davids. Nicht den bedürftigen Jungen, der sich nach Vaterliebe sehnt. Natürlich ist Absaloms Verhalten durch nichts gut zu reden. Aber Absalom ist der Sohn eines Vaters. Absalom ist ein Mensch von Gott erschaffen und Absalom ist Joabs und wohl auch unser Nächster. Und wir müssen uns fragen, wie oft sind wir Absalom gar nicht so unähnlich? Das ist die Frage, die sich die dritte Hauptperson wohl stellt, König David. Auch der König weiß, der Aufstand meines Sohnes muss niedergeschlagen werden. So geht das nicht, Absalom. Du hast nicht das Recht, über Leichen zu gehen, für Macht, Ansehen und auch Reichtum. Ich bin der König und du bist im Unrecht. Ganz klar. Aber David spürt auch, ich bin ebenso wenig fehlerfrei. Natürlich denkt David an Bathseba, an die Frau, für die er über Leichen gegangen war. Natürlich denkt er daran, dass er seine Tochter Tamar nicht vor Amnon beschützt hatte. Und dann kommt noch hinzu, ein Vaterherz ist nicht nur berechnend, vernünftig, realistisch. Absalom ist und bleibt Davids Sohn. Und auch wenn ihm Absalom nun nach dem Leben trachtet, spürt David die Sehnsucht nicht nur nach seinem verlorenen Sohn Amnon, sondern auch nach diesem zweiten verlorenen Sohn, Absalom. Natürlich war der nicht im Recht, natürlich hat er falsche Entscheidungen getroffen, aber das Vaterherz liebt den Sohn weiterhin. Joab würde sagen, ist das nicht sinnlos, unvernünftig, ist das nicht blauäugig, naiv, sogar dumm? Taktisch unklug ist das auf jeden Fall. Davids paar Männer haben rein rechnerisch keine Chance gegen Absaloms Heer. Das ist eine Riesenarmee geworden. Joab raucht sich die Haare. Aber David lebt, was Jesus später sagt. Liebe deine Feinde und bete für die, die dich verfolgen. David wünscht sich bis zum Schluss Absaloms Umkehr. Nicht Absaloms Untergang. David will retten, mehr noch als siegen. David wurde in jungen Jahren von Gott persönlich als König auserwählt. Und deshalb ist er besonders dazu berufen, der Welt zu zeigen, wer und wie Gott ist. Oftmals scheitert David an dieser Aufgabe. Aber hier, am Tiefpunkt seiner königlichen Karriere, gelingt es ihm. Zeigt David messianische Züge. Denn auch Gott wünscht Umkehr statt Untergang. Und in Jesus Christus wird klar, Gott hat genau dieselbe Sehnsucht wie König David. Ach, wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. David konnte es nicht, aber Jesus Christus tat es. Er starb anstatt seiner abtrünnigen Kinder. So tief ist Gottes Liebe und so groß ist Gottes Vaterherz. Noch bleibt David die Tragik der Welt. Es gibt keine Zukunft für Absalom. Hängend zwischen Himmel und Erde, völlig hilflos, war er Joabs Härte ausgeliefert. David erlebt unendliche Trauer um seinen Sohn, ja um seine beiden Söhne. Und er muss trotzdem zurück zur Tagesordnung. Joab weist ihn zurecht. Er darf nicht in seiner Trauer stecken bleiben, muss sich wieder in dieses Tor stellen, muss seine königlichen Aufgaben wieder erledigen. Das ist ein Stück weit auch die Tragik der Welt bis heute. Aber wir können festhalten, lasst uns offen bleiben. Lasst uns aufpassen, dass sich unsere Herzen nicht verhärten, sodass sie den Nächsten als Mensch aus dem Auge verlieren. Wir müssen wissen, alle Menschen sind von Gott gewollt und erschaffen, wie falsch und sündig sie sich auch verhalten mögen. Wie unterschiedlich wir auch sind, wie anders die Ansichten des anderen auch sind, unser Herz muss warm bleiben. Am besten in Verbindung mit einem kühlen Kopf. Und das geht nur, wenn wir schauen auf den, der sich genau so um uns kümmert, der uns genau so ansieht. Mit einem warmen Herzen und einem kühlen Kopf. Es ist Gott, der Herr über Leben und Tod. Gott, der sich die Rettung seiner Kinder durch Jesus Christus so sehr herbeisehnt. Gott, der diese, ja unsere Rettung, selbst ermöglicht hat. Wenn wir den Gott vor Augen haben, können wir mit warmem Herzen und kühlem Kopf der Welt zeigen, wer und wie der himmlische, treusorgende, liebende Vater aller Menschenkinder ist. Und das hat Auswirkungen auf das, was wir tun. Das bestimmt unser Leben, unser Dasein. Das hat Auswirkungen auf unser Leben in der christlichen Gemeinde, aber auch auf unser Verhalten in Politik und Gesellschaft. Und das sollte man merken bei der Arbeit und in der Familie. Ohne Gott vor Augen können wir nichts ausrichten. Wenn wir uns nur um uns selbst drehen, uns nur selbst im Blick haben, eigenen Status, eigene Anerkennung, eigene Erfolge, also wenn wir dem Absalom in uns zu viel Raum geben, dann endet das nicht gut. Und wenn wir dem Joab zu viel Raum in uns geben, verlieren wir vieles aus den Augen. Denn nur Pragmatismus, Realismus, scheinbare Gerechtigkeit lassen Herzen erkalten. David zeigt uns, wir sollten uns sehnen nach etwas anderem. Nicht nach Sieg und Vergeltung, sondern nach Rettung und Erlösung. Und die gute Nachricht sagt, durch Jesus Christus liegt sie in greifbarer Nähe. Gottes liebendes Vaterherz möchte uns aufnehmen, ja einhüllen. Und wir dürfen ganz sicher sein. Dort ist es am allerbesten. Amen. Wir singen Strophen 1 und 2 von Lied 379. Wir wollen aussprechen, wofür wir stehen. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Wir sprechen gemeinsam: Ich glaube an Gott, den Vater, den Aufgeboten und der Fürbitte der Gemeinde anempfohlen werden Nick Neyland und Janine Derks. Ihre kirchliche Trauung findet in der reformierten Kirche statt am 26. September um 16.30 Uhr. Wir wollen Ihnen in der Fürbitte gedenken. Lasst uns beten. Barmherziger und ewiger Vater im Himmel, dir gebührt Lob, Ehre, Dank und Anbetung. Du siehst uns mit einem liebenden Vaterherzen an und nur dadurch können wir bestehen. Wir danken dir für deine Geduld mit uns, für deine Hand, die uns immer wieder einlädt in deine Nähe, ganz dicht an dein Herz. Wir bitten dich, hilf uns, dass wir den Absalom, den Sünder in uns, immer mehr loslassen. Und hilf uns auch, den Joab in uns, die harte, gnadenlose Stimme in uns, zu zügeln. Wir bitten dich, lass uns immer wieder klar werden, dass die Liebe deines Vaterherzens auch unsere Herzen erfüllen soll. Sei du insbesondere bei denen, die Verantwortung in Politik und Gesellschaft übernehmen. Bei denen, die wählen gehen, ebenso bei denen, die sich wählen lassen. Schenke, dass jede Entscheidung mit warmem Herz und kühlem Kopf getroffen wird. Sende deinen Heiligen Geist, damit Glaube, Liebe und Hoffnung den Kurs in die Zukunft bestimmen. Gott, in deiner Hand liegen die Herzen der Menschen und das Recht der Völker. Lass auf der ganzen Welt Frieden und Sicherheit herrschen. Gib, dass sich Glaube, Liebe und Hoffnung überall frei entfalten können. Möge dieser Glaube, diese Liebe und die Hoffnung auch Nick Neyland und Janine Derks auf ihrem gemeinsamen Lebensweg begleiten. Und vor allem auch leiten. Sei du bei ihnen und bei ihren Familien in all ihren Vorbereitungen und in ihrer Vorfreude. Wir bitten dich, um Jesu Christi willen, aus lauter Gnade. Und was uns persönlich bewegt, legen wir nun dir in der Stille zu Füßen. Und wir beten gemeinsam, wie du es uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
Wir hören jetzt die Abkündigung der Gemeinden. Die heutige Türkollekte ist bestimmt für Kriege im Libanon. Am Mittwoch trifft sich die Jungschar um 16.15 Uhr im reformierten Gemeindehaus. Am Donnerstag trifft sich der Frauenkreis um 14.30 Uhr im reformierten Gemeindehaus. Abends um 20 Uhr findet die gemeinsame Kirchratssitzung statt, auch im reformierten Gemeindehaus. Am Dienstag um 19.30 Uhr trifft sich der Finanzausschuss hier im Gemeindehaus. Am nächsten Sonntag feiern wir um 10 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden in der reformierten Kirche unter Leitung von Pastorin Franke. Es findet dann kein Kindergottesdienst statt. Die Türkollekte ist dann bestimmt für Hoffnung für Osteuropa. Nachmittags ab 14.30 Uhr findet das reformierte Gemeindefest statt, zu dem alle sehr herzlich eingeladen sind. Heute findet nach dem Gottesdienst ein Kirchenkaffee statt, wozu auch alle herzlich eingeladen sind.
Genau, nach der Kollekte singen wir noch das Lied Ich sehe empor zu den Bergen. Wir haben es schon mal gehört und einige von uns haben schon gesungen in der Sommersinggruppe. Das wird dann nach der Kollekte eingespielt. Man hört die Melodie erst einmal vorweg und dann hat das Lied drei Strophen. Bei der dritten Strophe stehen wir dann auf. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.